Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Martin Manten. Doch vorher vernehmen Sie die Schriftlesung und singen die Zionsänger das Lied »Leuchte am Orte, wo du bist«. Der Herr segne Sie beim Hören dieser Sendung.
Ganz herzlich willkommen heißen wir Martin Manten und gibt das Wort weiter zum Thema »Keine größere Freude«, 3. Johannesbrief, das ist der Vers 4. Martin Manten kommt vom EBTC, Europäisches Bibeltraining Center. Er ist Schulleiter in der Schweiz, EBTC, verheiratet, hat zusammen mit seiner Frau Gabi 6 Kinder. Er ist gemeindemäßig bei der Action Biblique in Bern, Pastor, Gemeindeleiter, verantwortlich für die Lehre in dieser Gemeinde und heute Morgen unter uns. Und wir freuen uns ganz besonders auf diese Botschaft und auf euren Besuch und den Dienst, den ihr hier tut. Und wir wünschen euch Gottes reichen Segen auch an diesem Morgen und heißen euch willkommen hier bei uns in der Gemeinde. Keine größere Freude, so lautet das Thema zur Botschaft heute Morgen. Und ich möchte Ihnen lesen aus dem 3. Johannes, alle Kapitel vom 3. Johannes. Bitte Sie dazu, gewisse Reaktionen, ja, es hat nur ein Kapitel. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese Ihnen alle 15 Verse, 1 bis 15. 3. Johannesbrief. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei Ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen.
Leuchte am Orte, wo du bist. Morgen auch nochmal von mir, von euch alle, die hier seid heute Morgen. Und wir haben ja schon mehrmals gehört, was das Thema der Botschaft sein wird. Keine größere Freude. Gestern hatten wir im Begegnungszentrum im Maranatha-Haus ein großes Fest gefeiert. Und zwar war es der Abschluss für die Studenten des EBTC. Für die einen ein Jahr Arbeit, für die anderen 3 Jahre Arbeit, die hinter ihnen lag. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das sowohl für uns Lehrer eine große Freude war, zu sehen, dass die Studenten abschließen, aber wahrscheinlich war es noch eine viel größere Freude für die Studenten, dass sie endlich das gesteckte Ziel erreicht haben. Und es war ein freudiges Fest. Das ist kein Thema. Aber wisst ihr, angesichts dieses so freudigen Ereignisses gibt es eine Frage, die sich mir aufdrängt, die mich immer wieder bewegt. Und zwar nicht nur in meiner Funktion als Leiter und Lehrer des EBTCs hier in Zürich, sondern weit mehr in meinem Dienst als Pastor in der Gemeinde in Bern und noch viel mehr als Vater von 6 Kindern. Was denkt ihr? Was ist diese Frage, die mich so bewegt? Ich kann es euch verraten. Ich sehe die Leute vor mir und ich frage mich, was wird wohl aus ihnen werden? Was wird wohl aus ihnen werden? Den Studenten, die jetzt so fröhlich sind und hier abschließen, was wird werden aus den Leuten, die ich jeden Sonntag sehe, wenn sie in die Gemeinde kommen und zuhören? Was wird werden aus meinen eigenen Kindern? Wird ihr Wandel Anlass geben zu großer Freude oder zu viel Kummer, Not, schlaflosen Nächten? Und ich bin sicher, jeder von euch beschäftigt diese Frage. Ob du nun Vater bist, Lehrer, Verantwortlicher in der Gemeinde, aber auch Kinder, junge Menschen stellen sich doch immer wieder die Frage, was wird aus meinem Leben? Wird es ein Leben sein, das gekennzeichnet ist von Freude, von echter, wahrer Freude? Oder was kommt auf mich zu da? Womit habe ich zu rechnen? Und Tatsache ist, jeder möchte sich freuen, oder? Jeder möchte doch viel lieber Freude erfahren in seinem Leben als Not und Elend. Auch Jesus möchte, dass du dich freust. In Johannes 15, Vers 11 spricht er zu den Jüngern, das ist die Abschiedsrede, das Letzte, was er ihnen sagt, bevor er ans Kreuz geht. Und er spricht folgende Worte zu ihnen, Johannes 15, Vers 11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen ist. Jesus möchte, dass du vollkommene Freude erfährst in deinem Leben. Möchtest du wissen, wie du diese Freude, von der Jesus hier spricht, erfahren kannst in deinem Leben? Genau darum geht's in der Predigt von heute, dass diese echte, diese wahre Freude etwas ist, wovon du nicht nur gehört hast, sondern wovon du lebhaft aus eigener Erfahrung berichten kannst. Und es gibt ja eine Menge Dinge, über die man sich freuen kann. Und es ist auch okay, sich darüber zu freuen. Wie zum Beispiel freue ich mich, dass die Studenten abgeschlossen haben. Gewiss. Freue ich mich, wenn die Leute in die Gemeinde kommen. Gewiss. Habe ich mich gefreut, als unsere Kinder zur Welt kamen? Ich hatte jedes Mal Tränen in den Augen. Es war überwältigend. Aber du kennst sicher auch das Sprichwort, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ein guter Start ist sicher entscheidend, ist sehr wichtig. Doch weit wichtiger ist, wie das Ende mal aussehen wird. Wirst du deinen Lauf vollenden? Wirst du, wie Paulus es beschreibt, mal zurückblicken können auf dein Leben, um festzustellen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin den Lauf gelaufen und ich habe Glauben bewahrt. Ich habe ihn festgehalten. Das ist die Bilanz, die Paulus zieht am Ende seines Lebens. Und die Frage stellt sich, wie sieht es bei dir gerade jetzt aus? Kämpfst du diesen Kampf? Kennst du diesen Kampf überhaupt? Läufst du in dem Lauf oder hast du es dir irgendwo bequem gemacht und dich hingesetzt? Hältst du fest am Glauben, wie uns überliefert wurde von den Aposteln? Heute Morgen möchte ich dich mit jemand ganz im Speziellen bekannt machen, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt hat, die ihn immer wieder umhergetrieben hat, nämlich, was wird wohl aus ihnen werden? Es ist der Apostel Johannes, der immer wieder darüber nachgedacht hat. Und ich lese nochmal die ersten 4 Verse aus dem 3. Johannesbrief, wo es heißt, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Keine größere Freude. Und ja, du hast richtig gehört, es geht hier nicht nur um irgendeine Freude, sondern es geht um die größte Freude, die es überhaupt gibt. Der Apostel Paulus, Johannes, hat viele geistliche Kinder gezeugt. Viele. Und wie es sich für einen Vater gehört, der seine Kinder liebt, fragt er sich, was wird aus ihnen werden? Werden sie festhalten am Glauben? Werden sie den Lauf vollenden? Werden sie ausharren? Und wenn Johannes sich diese Frage stellt, wenn ich mir diese Frage stelle, dann spielen sich eine Menge Szenarien ab vor meinen Augen. Einige erfreulich, andere sehr schmerzhaft. Und ich muss sie nicht im Detail erklären. Ich glaube, eure Fantasie oder eure Erfahrung reicht aus, um euch diese Szenarien selber auszumalen. Ein Szenario möchte ich jedoch aufgreifen. Und es ist das, wovon Johannes hier auch spricht. Und es ist das, was jeder von uns sich nämlich auch wünscht. Er spricht in Vers 4 von dieser unübertrefflichen Freude. Was war der Anlass? Was war der Grund? Warum spricht Johannes davon, dass er eine Freude empfindet, die nicht zu überbieten ist, die größer nicht sein könnte? Es ist ganz einfach. Es steht hier im Text. Er sagt, die größte Freude für ihn ist zu sehen, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Kennst du diese Freude? Kannst du sie nachempfinden? Oder anders gefragt, ist das das, was auch dir am meisten Freude bereitet? Wenn du siehst, dass deine Kinder oder Gläubige in der Wahrheit wandeln, ohne dass man immer denken muss, ach, hat er es wohl gepackt? Wo steht er wohl? Wie sieht es aus in seinem Leben? Ohne dass man immer ein großes Fragezeichen dahinter setzen muss, weil es so offensichtlich ist, so eindeutig, so klar erkennbar, dass diese Person in der Wahrheit wandelt. Mein Herz schlägt 100% mit dem von Johannes. Ich kann es allzu lebhaft nachempfinden, wenn er diesen Satz sagt, ich habe keine größere Freude. Und ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er manchmal da sitzt und darauf wartet, dass einer der Brüder, von denen er weiß, dass er Gaius besucht hat, um den es hier geht in diesem Brief, dass er weiß, er kommt zurück und was wird er mir wohl sagen? Wie steht es um Gaius? Und dann kommt der lang ersehnte Freund und er fragt ihn, was ist los? Wie geht's ihm? Und er schaut ihn an, sagt Gaius, er wandelt in der Wahrheit. Was für eine Erleichterung. Was für eine Freude. Was muss in Johannes vorgehen, wenn er diese Kunde hört? Er wandelt in der Wahrheit. Aber es kommt noch viel besser. Er hat das nicht nur einmal oder zweimal gehört. Wenn wir den Text betrachten, werden wir erkennen, dass die griechische Verbform ganz klar darauf hinweist, dass es sich hier um wiederholte Ereignisse handelt. Man kann es auch so sagen. Immer, wenn jemand kam, der ihm berichtet hat von Gaius, war das der Bericht, der ihm überbracht wurde. Gaius wandelt in der Wahrheit. Und das hat bei ihm Freude, größte Freude hervorgerufen. Die Frage, die sich jetzt stellt, was bedeutet das, in der Wahrheit zu wandeln? Was ist damit überhaupt gemeint? Damit du besser verstehst, worum es hier im Gesamtkontext geht, möchte ich dir zuerst etwas von Johannes verraten. Als Johannes diesen Brief schrieb, diesen dritten Johannesbrief, hat er bereits einige Jahre Lebenserfahrung auf dem Buckel. Er hat schon so manches miterlebt. Und er ließ sich nicht mehr so leicht blenden. Er ließ sich auch nicht mehr so schnell dazu hinreißen, in überschwängliches Lob auszubrechen, nur weil irgendjemand irgendwo mal irgendetwas gut oder richtig gemacht hat. Nein, er wusste, was wirklich zählt. Er wusste, worauf es zu achten gilt. Beständigkeit, Ausharren, dranbleiben, zuverlässig sein. Eintagsfliegen, von denen gibt es mehr als genug. Johannes wollte wissen, aus welchem Holz seine Kinder tatsächlich geschnitzt sind. Das war sein Anliegen. Das war sein Anliegen. Das war es, was ihn letztendlich dazu bewegt hat, nachdem er mehrmals diesen Bericht erhalten hat von Gaius, ihm diesen Brief zu schreiben. Und auch der Apostel Paulus, sein Herz schlägt mit dem von Johannes, wenn er im 2. Thessalonicher 1,4 schreibt, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes. Weshalb rühmte er sich in den Gemeinden Gottes in Bezug auf das, was die Thessalonicher taten? Wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Hatten die Thessalonicher ein hartes Leben? Verfolgung, Bedrängnis? Es steht hier. Haben sie die Flinte ins Korn geworfen und gesagt, ach, darauf wollte ich mich nicht einlassen? Nein, sie haben standhaft ausgeharrt, sie sind treu geblieben im Glauben und das war es, was sie auszeichnet. Das war ihr Ruhm, von dem Paulus hier berichtet. Und ganz im Gegensatz zu diesem Ausharren in Bedrängnis, in Nöten, in schweren Zeiten, in Leid und Schmerz, ganz im Gegensatz dazu ist es höchst interessant, wenn man heute mal sich ein bisschen umschaut und merkt, wie schnell die bekennende Christenheit sich doch zu irgendwelchen Erfolgsmeldungen hinreißen lässt. Du schlägst ein Magazin auf, da heißt es, so und so viele Christen haben sich dort bekehrt. So und so viele Tausend sind da zusammengekommen, um am einen Tag Jesus den ganzen Tag anzubeten. Ist das nicht wunderbar? So und so viele Männer haben einer Konferenz ein Gelübde abgelegt, gute Ehemänner zu sein, treue Väter zu sein und so weiter. Wenn ich dann aber in Gemeinden komme frage ich mich oft, wo sind all diese Bekehrten geblieben? Wo sind all diese hingegebenen Christen geblieben? Die Gebetsstunde? Oft spärlich besucht im Vergleich zu der Anzahl Leute, die am Sonntag da sitzen. Die Seelsorge? Voll von Leuten mit Familienproblemen, Eheproblemen. Wo sind sie nun, diese Väter und Ehemänner, die dieses Gelübde abgelegt haben? Und wenn du mal irgendjemand brauchst für eine Sache, um irgendetwas anzupacken oder zu tun in der Gemeinde, sind die meisten oft zu beschäftigt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Gooding schreibt in Bezug auf diesen Vers hier, Johannes rühmte sich nicht vorzeitig einer Anzahl von Bekehrten, sondern derer, in denen die Wahrheit weilte, was zur Folge hatte, dass ihr Wandel dem Herrn gefiel. Das ist das Herzensanliegen von Johannes. Das ist das, worum es in diesem Brief geht. Und lass mich hier eine kurze erste Zwischenbilanz ziehen. Was war es nochmal, was Johannes diese größte Freude bereitet hat? Es war die Tatsache, dass Gläubige in der Wahrheit wandeln. Und es ist offensichtlich, dass ein unmittelbarer Bezug bestehen muss zwischen in der Wahrheit wandeln und diese Freude, diese größte Freude, von der Johannes hier berichtet, zu empfinden, sie zu erfahren. Die zwei kann man nicht voneinander trennen. Und was denkst du, war Johannes der Einzige, der sich hier gefreut hat über diese Nachricht? Bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Immer wenn jemand in der Wahrheit wandelt, dann hat das Auswirkungen. Es kann nicht unentdeckt bleiben. Es ist unmöglich, weil die Wahrheit ist Gottes Kraft selbst, die wirkt in denen, die in ihr wandeln. Johannes 8, Vers 32 erklärt Jesus seinen Jüngern, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen wovon? Und frei machen wozu? Frei von der Macht der Sünde und frei, um Jesus Christus zu dienen, ihm nachzufolgen, dein Leben für ihn zu leben. Und eins ist gewiss, wenn jemand in dieser Form Jesus nachfolgt und in der Wahrheit wandelt und ihm dient, kann das nicht unbemerkt bleiben. Es ist wie ein Licht in der Dunkelheit, es ist wie Salz in etwas, was sonst völlig geschmacklos ist. Man weiß genau, ob es da ist oder nicht, man erkennt es, man sieht es, jeder weiß es. Und hast du dir schon mal überlegt oder bist du dir überhaupt bewusst, wem du alles Freude bereitest, wenn du in der Wahrheit wandelst? Wem bereitest du alles Freude, wenn du in der Wahrheit wandelst? Erstens, dir selbst. Zweitens, deinen Ältesten, deinen Lehrern, Jugendleitern, wer immer es sein mag. Und drittens, deinem Vater. Deinem Vater im Himmel und deinem Vater und natürlich auch deiner Mutter, deinen Eltern hier auf Erden. Du wirst größte Freude erfahren. Ältesten Leiter in deiner Gemeinde, Mentoren, Leute, geistliche Väter, kann man sagen, werden die größte Freude erfahren. Und Gott selbst wird große Freude haben, wenn du in dieser Wahrheit wandelst. Doch zurück zu dieser Frage. Was bedeutet es, in der Wahrheit zu wandeln? Weil das ist nämlich der Schlüssel, der das Tor weit aufschließt zu dieser großen Freude, von der Johannes hier berichtet. Wir leben in einer Zeit, die eher philosophisch geprägt ist. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wir haben kein Problem, eine Menge Dinge, auch theologische Fragen, in unseren Köpfen zu bewegen, herumzudrehen, zu wenden. ohne dass sie letztendlich aber runtersickern in unser Herz, in unsere Hände und unsere Füße, sprich in Taten. Diese Art von kopflastiger Wahrheit, von einfachem Erkennen, Wahrheit als Abstraktum, als etwas Abstraktes, kennt die Bibel nicht. Davon spricht sie nicht. Das ist nicht das, was sie preist. Wissen und Erkennen ist kein Selbstzweck in sich. Wenn die Bibel von Wahrheit spricht, immer wenn sie von Wahrheit spricht, oft auch in Verbindung mit Weisheit, dann meint sie damit Erkennen, um zu tun. Erkennen, um zu tun. Hört mal, was Jesus dazu sagt. Ein jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, den will ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels baute. Und wenn der Sturm kommt, bleibt das Haus bestehen. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, obwohl er sie vielleicht bejaht und sagt, stimmt, ist okay, ja genau, sehe ich auch so. Aber es passiert nichts. Es hat keine praktische Auswirkung auf dein Leben. Zu einem solchen Menschen sagt er, dass er ihn einem törichten Mann vergleicht, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Psalm 1, der bekannte Psalm 1, bringt genau dieselbe Wahrheit zum Tragen. Wohl dem, oder man könnte auch sagen, glücklich ist oder große Freude erfährt, wer nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat, große Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der und kein anderer, der, der das tut, der, der seine Lust, seine Freude hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Alles. Josua 1,8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du alles weißt und sagen kannst, wo jeder Vers steht. Das ist gut, wenn du das kannst, aber das ist nicht der Zweck. Damit du darauf achtest, das zu tun, was dir gerade passt. Alles zu tun und zu befolgen, was darin geschrieben steht. Alles. Alles. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Dann wirst du in Wahrheit wandeln. Wenn du das Wort Gottes hier, wenn du das studierst, um es zu verstehen, um es zu erkennen und es dann letztendlich auch zu tun, dann wandelst du in der Wahrheit und dann wirst du große Freude empfinden. Wir möchten es gerne oft andersrum. Wir möchten zuerst eine gute Portion Freude, damit wir dann hingehen und das Wort studieren und tun, was Gott von uns möchte. Das ist manchmal so. Oft aber ist es genau umgekehrt. Gott sagt, tu dies und dann wirst du große Freude empfinden. Was sind nun Voraussetzungen, damit du überhaupt in dieser Wahrheit wandeln kannst, von der hier die Rede ist? Erstens, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus Christus. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer Jesus nicht hat, hat die Wahrheit nicht, hat kein wahres Leben und kennt den Weg nicht, auf dem er gehen soll. Sprich, wenn du nicht errettet bist, wenn du Jesus nicht angenommen hast als deinen Retter und deinen Herrn, dann kannst du, auch wenn du noch so möchtest und alles daran setzt, nicht in dieser Wahrheit wandeln, von der die Bibel hier spricht. Du brauchst Jesus. der die Wahrheit selbst ist. Zweitens brauchst du auch sein Wort. Jesus spricht wiederum Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Willst du wissen, wo Wahrheit wirklich zu finden ist? Hier. Das ist die einzige verbindliche, unumstößliche, unveränderliche Wahrheit, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist die Wahrheit, die du verstehen musst. Das ist die Wahrheit, die deinem Herzen lieb werden muss, damit du letztendlich in ihr wandelst und diese Freude erfahren kannst, erfahren wirst, von der Jesus spricht, die Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern wünscht. Und nebst dem, dass du Jesus brauchst und nebst dem, dass du sein Wort brauchst, brauchst du auch den Geist Gottes. Wiederum Johannes 16, Vers 13, Jesus spricht zu den Jüngern, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Das sind die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Bist du errettet? Bist du errettet? Hast du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen? Hast du sein Wort? Studierst du es? Lässt du dich vom Geist Gottes in die Wahrheit führen? Und wenn all diese Voraussetzungen da sind, dann ist das schön und gut. Aber die Frage ist, ist auch die Bereitschaft von deiner Seite da, dem Wort, dem Geist in deinem Herzen Raum zu geben, um das zu tun, was er dir aufzeigt? Diese Dinge nur zu haben, nützt nichts, wenn es darum geht, diese Freude zu erfahren. Sie nützen nichts, wenn du sie einfach hast und rumliegen lässt, wenn ihre Kraft in dir nicht zur Entfaltung kommt. Und wiederum spricht Jesus im Johannesbrief ganz klar, was es bedeutet, ihm wirklich nachzufolgen. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ihr müsst hier gut aufpassen. Jesus sagt nicht, haltet meine Gebote, damit meine Liebe in euch ist, sondern er sagt, die Tatsache, dass meine Liebe in euch ist, die Liebe, von der wir im Römerbrief lesen, dass sie in unsere Herzen ausgegossen ist, wird dazu führen, dass du seine Gebote hältst. Das ist das, was ein Kind Gottes auszeichnet. Die Bibel kennt nichts anderes. Die Bibel kennt keine Leute, die sagen, dass sie errettet sind, aber ihr Leben so leben, als gäbe es Gott nicht. Du kannst Gott nicht nur als deinen Retter annehmen und als Herrn zur Seite stoßen. Das kennt die Bibel nicht. Nirgendwo wird davon berichtet. Jesus sagt das wiederholte Male. Und deshalb kann ich diese Aussage auch in dieser Absolutheit machen. In seiner Abschiedsrede, Johannes 15, 10 bis 11, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte. Interessant. Jesus hält die Gebote seines Vaters. Jesus, der Sohn Gottes, war gehorsam. Und bleibe in seiner Liebe. Ich sage euch das. Warum sagt er ihnen das? Warum sagt er ihnen das, dass das Halten der Gebote wichtig ist? Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Damit sie vollkommen ist. Diese Freude erfahren all diese einmal mehr, die in der Wahrheit wandeln. Und in Johannes 13, 17 spricht er zu seinen Jüngern, ihr wisst dies jetzt alles. Du weißt es jetzt alles auch. Du hast alles gehört. Du kannst nie wieder behaupten, das war mir nicht bewusst. Ich hatte keine Ahnung, dass man so zu der größten Freude kommt, die es überhaupt gibt. Jesus spricht zu seinen Jüngern, ihr wisst dies jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wahres Glück, wahre Freude. Und ich weiß, dass das Herz eines jeden danach begehrt. In all den vielen Dingen, die du tun magst, was immer sie sind, suchst du letztendlich Zufriedenheit, Freude und Erfüllung. Aber du musst am richtigen Ort suchen. Du musst am richtigen Ort suchen. Und entscheidend ist, um diese Freude hier zu erfahren, dass du es nicht ab und zu machst. Nicht nur dann, wenn es gerade in deinen Terminkalender passt. Nicht nur dann, wenn gerade niemand da ist, der es sehen könnte, wo es dir peinlich wird, dass er merkt, dass du wirklich daran glaubst und danach handelst, was hier steht, sondern beständig im Gehorsam wandeln. Wenn die Bibel davon spricht, er wandelt in Wahrheit, meint sie damit, wenn man das Leben eines solchen Menschen betrachtet, das, was heraussticht, er ist nicht perfekt, okay? Keiner von uns wird perfekt sein, aber das, was wirklich heraussticht, ist die Tatsache, dass er in der Wahrheit wandelt. Und meine erste Behauptung, die da lautet, du selbst wirst die größte Freude erfahren, wenn du in der Wahrheit wandelst, denke ich, habe ich mehr als genug bewiesen. Anhand der Worte Jesu selbst, die er an seine Jünger und somit auch an dich richtet. Aber ich habe auch gesagt, dass das Wandeln in der Wahrheit weitere Kreise zieht, Auswirkungen hat. Und das ist der zweite Punkt, es hat Auswirkungen auf die Ältesten in deiner Gemeinde, die Leiter, die Jugendleiter, kurz gesagt, deine geistlichen Väter. Wir lesen es ja hier in 3. Johannes 4, wo Johannes sagt, ich habe keine größere Freude, als dies zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und im Hebräerbrief wird dieser selbe Gedanke aufgegriffen, wo es heißt, Hebräer 13, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Der Schreiber des Hebräerbriefs wendet sich an die Gläubigen und sagt, wandelt in der Wahrheit, damit die Ältesten in eurer Gemeinde ihren Dienst mit Freude tun können. Und es gibt keine größere Freude. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung mehr als bestätigen, als zu sehen, dass die Leute wirklich wachsen, dass der gute Same, der ausgestreut wurde, in ihre Herzen aufgeht, Wurzeln schlägt, stark wird, sie heranwachsen und für jeden unverkennbar Früchte der Gerechtigkeit tragen. Es gibt keine größere Freude. Nicht für mich. Wie gesagt, mein Herz schlägt 100% mit dem von Johannes. Aber das Prinzip hier, das können wir noch viel weiter sehen. Es geht nicht nur darum, dass wir als Gläubige unseren Ältesten, die, wenn sie biblische Älteste sind, uns die Wahrheit lehren, unterordnen, sondern dieses Prinzip finden wir auch in Bezug auf Jugendleiter, Sonntagsschullehrer in der Familie, die Frau gegenüber ihren Männern und die Kinder gegenüber ihren Eltern. Und das biblische Prinzip, das Freude verspricht, heißt Gehorsam und Unterordnung, was nichts anderes ist als eine Umschreibung dessen, was es bedeutet, in der Wahrheit zu wandeln. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Worte wie Unterordnung, Gehorsam, heute zum Teil Reizworte geworden sind. Unbeliebt. Wer will schon gehorsam sein? Ich will machen, was mir passt, okay? Du hast mir nichts vorzuschreiben. Warum soll ich auf dich hören? Ich weiß selber, was gut und recht ist. Lass mich in Ruhe. Wir leben ja in einer sogenannten individualistischen Gesellschaft. Aber wisst ihr was? Das ist nur die nette Formulierung dafür, dass wir alle Egoisten sind. Nichts anderes. Dieses Prinzip zieht sich durch die Bibel und überall wird denen, die sich daran halten, große Freude, großer Friede verheißen. Und nur ganz nebenbei, auch Jesus hat sich seinem Vater völlig, ganz, in allem untergeordnet. Und er ist unser Vorbild. Diese Gesinnung, heißt es im Philipperbrief, die in ihm war, die soll auch unser Leben bestimmen. Und dann wird beschrieben, wie er sich gedemütigt hat, wie er sich erniedrigt hat, wie er gehorsam wurde, ja, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Was denkst du? Wenn es für Jesus richtig war, was bedeutet das wohl für dein Leben? Der Knecht ist bekanntlich nicht größer als sein Meister. Jesus selbst drückt es so aus, was das Ziel seines Lebens ist, in Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ist das auch deine Speise? Die eindrücklichste Form, die ergreifendste Form von Unterordnung sehen wir wohl im Garten Gethsemane. Jesus ringt, Schweiß und Blut tropft von seiner Stirn. Und er betet zum Vater und er fleht ihn an, Vater, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dann nimm ihn weg. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Unterordnung. Das ist Gehorsam in Leid, in Schmerz, in Bedrängnis, in Verfolgung, wie wir es bei Jesus sehen, wie wir es bei den Thessalonicher sehen. Das ist es, wovon die Bibel spricht, wenn sie sagt, dass jemand in der Wahrheit wandelt. Du freust dich. Deine Leiter, deine Ältesten freuen sich. Und drittens, Gott freut sich. Johannes 15,8 spricht Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn der Vater verherrlicht wird, freut er sich. Und worüber freut er sich? Was verherrlicht ihn? Die Tatsache, dass du in deinem Leben Frucht bringst. Früchte der Gerechtigkeit, wie es auch an anderen Orten Stelle genannt wird in der Heiligen Schrift. Ein Jünger wirst. Weißt du, was ein Jünger ist? Die Bedeutung von Jünger ist, er ist ein Lernender und ein Nachfolger. Sprich, er lernt von Jesus, was es zu tun gibt und folgt ihm danach. Und nicht seinen eigenen Träumen, Wünschen, Willen, was immer. Nein, Jesus ist der gute Hirte. Er führt uns zu den stillen Wassern. Er führt uns dahin, wo wir wirklich die Speise kriegen, die wir brauchen als seine Schafe. Und niemand anders. Niemand anders. Und wenn wir da sind, dann werden wir die Freude erfahren. Dann wird diese Freude auch Auswirkungen haben. In der Gemeinde, egal, bei deiner Arbeit, in der Schule, da wo du bist, da wo du lebst. Lass mich noch einmal kurz aufgreifen, diesen Aspekt von Wahrheit in den Sprüchen, in der Weisheitsliteratur. Sprüche 23, ab Vers 23, wo es heißt, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Die Weisheit, die Zucht und die Einsicht. Der Vater eines Gerechten freut sich. Und wer einen Weisen gezeugt hat, ist fröhlich über ihn. Lass deinen Vater und deine Mutter sich freuen und fröhlich sein, die dich geboren hat. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Hansjörg hat es gesagt, als er hingewiesen hat auf die Strophe in dem Lied. Hast du Wohlgefallen an den Wegen des Herrn? Kennst du den Herrn? Bist du erfüllt von dieser Wahrheit? Als irdischer Vater freue ich mich, wenn meine Kinder in diesen Wegen der Gerechtigkeit wandeln. Wie viel mehr der Vater im Himmel, wenn wir, seine Kinder, Wohlgefallen haben an seinen Wegen. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Wenn du sagst, du liebst Jesus, wenn du Jesus kennst als deinen Retter und deinen Herrn, muss ich das gemäß dem, was die Schrift lehrt, in Gehorsam, in Taten, in dem, was du tust, ausdrücken. Und zwar Gehorsam gegenüber der Wahrheit, wie wir sie hier im Wort Gottes vorfinden. Und das führt dazu, dass du selbst diese Freude findest, nach der dein Herz sich sehnt. Und nur da wirst du sie finden. Du kannst sie an vielen anderen Orten suchen. Und du wirst vielleicht auch für einen kurzen Moment Freude empfinden. Aber sie bleibt nicht. Und Jesus spricht von einer Freude, die er gibt, die völlig ist, die bleibt, die nicht weggeht, die niemand stehlen kann. Das ist die Freude, die ich mir wünsche für dich. Und wir müssen uns fragen, wo stehe ich in meinem Christenleben jetzt, hier und heute? Kämpfe ich den Kampf? Laufe ich den Lauf? Halte ich die Wahrheit fest mehr als alles andere, was es gibt in dieser Welt? Kennst du diese Wahrheit? Wandelst du in dieser Wahrheit? Wenn ja, dann wirst du diese Freude empfinden und diese Freude wird auch Auswirkungen haben, egal wo du dich befindest, in der Gemeinde, in der Arbeit, bei der Schule. Und ich weiß, dass das ist, wonach all unsere Herzen sich sehnen. Darum lasst uns einem weisen Mann gleich sein, der diese seine Worte hört, damit er sie tut. Amen. Lass mich beten, bevor wir im Anschluss dann noch ein Lied singen. Treu Gott und Vater, dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, an Schärfe nicht zu überbieten. Und es durchdringt alles und deckt wirklich auf die Gesinnung, die Gedanken unserer Herzen. Dafür sind wir dir dankbar, Herr. Aber danke, dass du nicht nur der Chirurg bist, der aufschneidet und wegschneidet, sondern dass dein Wort auch Heilung verspricht. Freude, wie wir es gerade gelesen haben. Herr, wir danken dir für deine Geduld, für deine Gnade und bitten dich um Vergebung, wo wir so töricht handeln und wieder besseres Wissen, Freude und Frieden an Orten suchen, wo sie doch einfach nicht zu finden sind. Lass unsere Herzen Wohlgefallen haben an deinen Wegen, Herr. Lass uns ergriffen sein, völlig und ganz, von deiner Liebe, von deiner Retterliebe, von deiner Gnade, von deiner Wahrheit, damit wir diese Freude erfahren und dass diese Freude ausgeht von uns, dass sie ansteckend wird auf die anderen Glieder in der Gemeinde, aber auch auf die Ungläubigen, die nämlich sich auch danach sehen. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke auch, dass dein Wort Kraft hat. Sie liegt nicht in uns, Herr, sie liegt in deinem Wort. Danke, dass dein Wort Kraft hat, uns dahingehend zu verändern, wo du uns haben willst, nämlich, dass wir deinem Sohn immer ähnlicher und ähnlicher werden. Herr, das ist unser Gebet. Segne du es an uns. Amen.
Gut, schlagt eure Liederbücher auf, bitte. Nummer 692. Und wir singen alle Strophen, bevor dann im Anschluss noch den Segen lesen werde. Lied 692.
hörten soeben eine Botschaft von Martin Manten über das Thema »Keine größere Freude«. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben oder auch seelsorgerliche Hilfe wünschen, so zögern Sie bitte nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ja auch ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und vielem anderen mehr. Deshalb bleiben Sie dran!